Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit einem hochaktuellen Roman mit der Präsident von Clemens Berger. Und zu Beginn mit permanent gültigem, mit Annemarie von Matt, die mehr und mehr entdeckt wird. 1905 wurde sie im schweizerischen Luzern geboren, 1967 starb sie wenige Kilometer weiter im kleinen Stans. Viel zu früh. Annemarie von Matts literarische Arbeiten, die neben einem aufwendig betriebenen Briefverkehr vor allem aus unzähligen Notaten und Zettelchen besteht, blieben zu ihren Lebzeiten unveröffentlicht. Als Miniaturistin ihrer Lebens, ihres Denkens und Fühlens war Annemarie von Matt eine absolut eigensinnige, vielfältige Literatin, von der bislang erst wenig bekannt ist. Zu Unrecht sagt Christian Metz, der nun vorstellen wird den Band »Meine Nacht schläft nicht«.
Annemarie von Matt ist eine literarische Entdeckung. Zugegeben, 2008 stellte schon ihr Tagebuch der Liebe und des Zorns Passagen und damit auch Gedichte aus ihrem Briefwerk vor. Ja, auch in einzelnen Ausstellungskatalogen, die sich ihrer Malerei und ihren Zeichnungen widmeten, blitzte mitunter schon ihr literarisches Talent auf. Wer ein ausgeprägtes Gespür für literarische Außenseiterinnen hatte, dem schillerten zudem bereits in der Anthologie Moderne Poesie in der Schweiz 4 ihrer Gedichte geheimnisvoll entgegen. Aber dennoch, eine breitere literarische Öffentlichkeit hat Annemarie von Matts Literatur erst noch zu entdecken. Der Band »Meine Nacht schläft nicht« ist tatsächlich die erste Publikation, die sich auf ihre literarischen Texte fokussiert. Fangen wir also ganz von vorne an mit der schlichten Frage, was es in von Matts Literatur überhaupt zu entdecken gibt. Die erste Antwort lautet: höchste emotionale Eindringlichkeit, erzielt durch strengstmögliche Kürze. 10 Wörter braucht Annemarie von Matt nur, um das ganze Drama der Liebe in Sprache zu fassen.
Pflanze mich nicht in dein Herz. Ich wüchse zu schnell.
Was macht von Matt hier? Erst missversteht sie den Begriff Herztransplantation absichtlich. Dann beschwört sie einen Herzenshorror herauf. Zu schnell, zu groß wachsen, das ist ein Topos, dessen sich sonst Thriller bedienen. Die Diagnose von einer Beziehung ist aus liebesmedizinischer Sicht vorsorglich abzuraten. Doch im selben Zuge schließt diese Absage eine eindringliche Liebesbeschwörung ein. Lieben wir die Liebe nicht gerade aufgrund ihres unabdingbaren Zuviels? Intensitätsminiaturen von dieser Präzision findet man in beeindruckender Vielfalt in dem Band »Meine Nacht schläft nicht«. Die heutige Buchform sollte einen allerdings nicht vergessen lassen, dass Annemarie von Matt keinen dieser Texte zu ihren Lebzeiten veröffentlicht hat. Sie sammelte sie nicht einmal in Notizheften, vielmehr hat sie ihre Eintragungen auf allen Arten von Zetteln hinterlassen. Von der Reklame bis zum Kassenbon, alles wurde beschriftet. Annemarie von Matts ausufernde Schreibpraxis steht in der Tradition etwa von Jean Pauls Ideengewimmel oder von Arno Schmidts Zettelwirtschaft. Familienähnlichkeit weist sie auch mit dem Notizzettel- und Schnipselmeer auf, mit dem sich Friederike Mayröcker in ihrer Wiener Kartause der Poesie umgeben hat. Zugleich steht die notierende Annemarie von Matt auch in einer Traditionslinie mit anderen großen Schweizer Solitären. Robert Walsers Bleistiftgebiete scheinen ebenso verwandt wie Adolf Wölflys Bild-Text-Kompositionen. Mit einem Unterschied: die beiden zuletzt genannten fertigten ihre Arbeiten als Patienten einer psychiatrischen Anstalt an. Die eigenwillige Notiziarin Annemarie von Matt mag auf ihre Stanzer Umgebung sonderlich gewirkt haben, verrückt jedoch war sie zu keiner Zeit. Stark ausgeprägt war bei von Matt der Eindruck, das eigene Schaffen folge zwar einer inneren Notwendigkeit, könne jedoch keinerlei öffentliche Relevanz beanspruchen. Das Vergessen setze gleichsam schon während des Schreibens ein, als würde sie, wie sie es selbst einmal sagte, nur durchgestrichene Sätze formulieren. Annemarie von Matt selbst bezeichnete sich als eine Abgeschriebene. Ohne allerdings im Jammertal des Selbstmitleids zu versinken, vielmehr gab sie dem Abgeschriebensein einen produktiven Twist.
Die abgeschriebenen Bleistift- und Farbstiftstimpli, Abgeschriebene. Solche senden allen von mir abgeschriebenen Bleistift- und Farbstiftstümpli Abgeschriebene, wie ich.
Die Schreibinstrumente lösen sich im Produktionsakt selbst auf, bis sie so stummelkurz sind, dass man sie nicht mehr halten kann. Aber offenbar hat es doch noch zu dieser einen Miniatur gereicht. Zugleich zeigt die Notiz wunderbar, wie Annemarie von Matt den Übergang von Malerei, Dichtung und Objektkunst verschwimmen ließ. Nicht nur, weil die Notiz mit Groß- und Kleinschrift arbeitet und in verschiedenen Farben gehalten ist, sondern auch, da von Matt diesen Notizzettel in einem Beutel verstaute, der seinerseits mit Blei- und Farbstiftstummeln gefüllt war. Zugleich zeigt die Notiz wunderbar, wie Annemarie von Matt den Übergang von Malerei, Dichtung und Objektkunst verschwimmen ließ. Nicht nur, weil die Notiz mit Groß- und Kleinschrift arbeitet und in verschiedenen Farben gehalten ist, sondern auch, da von Matt diesen Notizzettel in einem Beutel verstaute, der seinerseits mit Blei- und Farbstiftstummeln gefüllt war. Die Notiz fungierte quasi als gewitzter Kommentar zum ausgestellten Objekt der Abgeschriebenen. Von Matt war Dichterin, Objektkünstlerin, Sammlerin und Malerin in Personalunion. Noch einen Aspekt schließt die Selbsttitulierung als eine Abgeschriebene ein. Sie verweist auf die bevorzugte Schreib- und Verfahrensweise. Annemarie von Matt war eine unablässige Abschreiberin. Ihre Texte bewegten sich von diesem Abgeschriebenen aus, um ihrerseits wieder und weiter geschrieben zu werden. Dichten und Zeichnen betrieb von Matt als eine große Transformationsmaschinerie sich stetig wandelnder Formen und Figuren. Ihre bevorzugten Ausgangstexte stammten von Kafka und vor allem von der von ihr hochgeschätzten Else Lasker Schüler. Vorbildliche Frauenfiguren, von denen von Matt sich etwas abschrieb, waren die antiken Größen Medea, Penelope und Sappho. Als jüngere Vorbilder dienten ihr etwa Annette von Droste-Hülshoff oder Louise Labé. Besondere Individualität erreichen ihre Schreibstücke, wenn sie Situationen entwerfen, in denen sich auf zauberhaft leichte Weise Erinnerungs-, Abschieds- und Liebespoetik ineinander verschränken. Wie in der Miniatur Steine, die sie als loses Blatt einem Brief an ihren jahrelangen heimlichen Geliebten Josef Vital Kopp beilegte.
Steine. Einige Steinchen sind auf dem Teppich geblieben am 22. März. Du hast sie mit Schnee zusammen hereingetragen. Ich habe sie aufgehoben und wieder hingelegt, nachdem der Teppich gereinigt war. Sie werden lange dort bleiben.
Während der Schnee taut und sich als ebenso flüchtig wie die Anwesenheit des Geliebten erweist, während vom Geliebten nichts als ein paar Schmutzflecken auf dem Teppich bleiben, versprechen die Steine dauerhafte Erinnerungen. Allerdings nur, weil Annemarie von Matt die Kiesreste aufliest, bevor sie den Teppich reinigt und sie danach als Spurenmosaik der Liebe wieder fein säuberlich auslegt. Das steinerne Denkmal wird nur überdauert von den Versen dieser Autorin, die einst ins Vergessen zu geraten drohte. Der von Roger Perret umsichtig zusammengestellte Band »Meine Nacht schläft nicht« zeigt beispielhaft, dass beharrliches Arbeiten am literarischen Archiv im besten Fall zu einer Relevanzumkehr führt. Wer zu Lebzeiten kaum öffentliche Aufmerksamkeit erhielt, kann sich plötzlich doch noch in den vorderen Reihen wiederfinden. Die zunehmende Wertschätzung, die Annemarie von Matt seit etwa 20 Jahren erfährt, lässt hoffen, dass ihre vielfältigen künstlerischen Abenteuer das Schicksal des Steinmosaiks auf dem gereinigten Teppich teilen dürfen. Sie werden lange dort bleiben.
Christian Metz über Annemarie von Matt, »Meine Nacht schläft nicht«, ein Porträt in Originaltexten von Roger Perret, Libat Verlag, Zürich, 256 Seiten, 38 Euro. Kommende Woche finden die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen statt. Ein deutscher Titel mit dem der heißt, der Präsident ist bereits jetzt erschienen. Geschrieben wurde er von Clemens Berger, der hat 2016 das Jahr des Panda veröffentlicht bei Luchterhand. Damals war noch Barack Obama Präsident. Nun erzählt der österreichische Autor pünktlich zur Präsidentschaftswahl die Lebensgeschichte eines Mannes, der als Sohn burgenländischer Einwanderer geboren wird, dann in den 80ern als Ronald Reagan Doppelgänger auftritt und am Ende als der menschen- und planetenfreundlichste Präsident aller Zeiten gelten wird. Warum man Clemens Bergers Schelmenroman Der Präsident zur neuen Climate Fiction zählen muss und ob sich seine Lektüre lohnt, weiß Oliver Fohlmann.
Im Sommer 1983 bekommt der amerikanische Präsident Besuch von zwei Wissenschaftlern. Sie fordern ihn auf, die Welt zu retten. Sein Gesicht zur Abwechslung einmal für eine gute Sache herzugeben, klingt für Clemens Bergers Romanhelden gut. Aber was die Forscher ihm erzählen, ist einfach nur absurd. Wenn sich nichts ändert, werde es immer wärmer, behaupten sie. Die Polkappen würden schmelzen, Küstenstädte würden überschwemmt und weite Teile der Erde würden unbewohnbar werden. Weshalb die Menschen wachgerüttelt werden müssten, damit sie ihren CO2-Ausstoß verringerten, bevor es zu spät sei. CO2 was?
Jay lehnte sich zurück. Er blickte aus dem Fenster. Es war ein schöner, warmer Frühsommertag. Etwas weniger Kälte im Winter machte ihm beileibe nichts aus. Ihn beschlich das Gefühl, einem Irren und einem Melancholiker gegenüber zu sitzen.
Der Alarmismus dieser beiden Pioniere der Klimaforschung bleibt wenig überraschend folgenlos. Aber nicht nur deshalb, weil ihre Behauptungen Anfang der 80er noch viel zu sehr nach Science-Fiction klingen als nach seriöser Wissenschaft, sondern auch, weil der Protagonist eben nicht wirklich der US-Präsident ist. Jay Immer, so sein Name, sieht nur so aus wie der 1981 ins Amt gewählte Ex-Hollywood-Star Ronald Reagan. 2 Jahre zuvor hat seine Frau Lucy ihn heimlich bei einem Doppelgängerwettbewerb angemeldet. Mit Erfolg. Für den Sohn österreichischer Migranten, geboren 1926 unter dem Namen Julius Imre im burgenländischen Oberwart, ist es die Chance seines Lebens. Mit Mitte 50 kann Jay Immer seinen Job als Polizist an den Nagel hängen und sich noch einmal neu erfinden. Seitdem tingelt Bergers Held, dem die Jahre als US-Soldat im Zweiten Weltkrieg noch in den Knochen stecken, mit viel Spaß als Ronald Reagan-Double durch die Staaten. Stets dabei seine geliebte Frau Lucy, die allerdings mit der wirklichen First Lady nur wenig gemein hat. Vermarktet von einer Agentur eröffnet Bergers Held Einkaufszentren oder Traktorenwettrennen oder unterhält die Teilnehmer eines Hotdog-Wettessens mit Kommunistenwitzen. Die Begeisterung der Menschen, die unbedingt ein Foto mit dem Präsidenten wollen, genießt der grundsympathisch gezeichnete Romanheld mit viel Sinn für Humor und Selbstironie.
Ich bin ein Polizist, der einen Schauspieler spielt, der einen Präsidenten spielt.
Um es gleich zu sagen, die ebenso skurrile wie hintersinnige Geschichte, die Clemens Berger in seinem neuen Roman erzählt, hat einen wahren Kern. Denn einen Reagan-Doppelgänger mit burgenländischen Wurzeln gab es in den 80er Jahren wirklich. Sein Name war Jay Cock. 2006 ist er im Alter von 80 Jahren verstorben, 2 Jahre nach dem echten Ronald Reagan. Von diesem Jay Cock hat der österreichische Romancier jedoch nur einige äußere Details übernommen. Darunter auch einen Gastauftritt in dem Zeitreisespielfilm »Zurück in die Zukunft 2«, als Präsident Reagan natürlich. Das ist kein Zufall, denn die Kernfrage des Films, welchen Lauf das Leben oder die Geschichte hätte nehmen können, wäre zu einem bestimmten Zeitpunkt anders gehandelt, anders entschieden worden, steht auch im Zentrum des Romans.
Wären seine Eltern damals nicht mit ihm und Eduard in die Vereinigten Staaten ausgewandert, wäre er als Soldat an die Ostfront geschickt worden, nach Polen oder in die Sowjetunion, hätte sich an unschuldigen Zivilisten vergangen, Deserteure von Laternenmasten baumeln sehen, vielleicht an noch viel schlimmeren Verbrechen teilgehabt, wäre wahrscheinlich gefallen für Führer und Vaterland und arisches Blut. Er wäre einer von jenen gewesen, von denen er als Soldat der US Army die Welt befreit hatte. Julius Imre gegen Jay Immer.
Besonders heute, angesichts des Klimawandels, stellt sich die Frage nach alternativen Geschichtsverläufen und der Verantwortung des Einzelnen, nur leider mit dem Akzent auf Versäumnisse und verpasste Gelegenheiten. Nicht nur die klimabewegte Jugend demonstriert, auch die Literatur entdeckt dieses Thema. Inzwischen zirkuliert für die sich mehrenden einschlägigen Werke sogar schon der Begriff Climate Fiction. Zum Glück ist Clemens Bergers Roman jedoch weit entfernt von der bleiernen Bedeutungsschwere, wie sie zum Beispiel im letzten Frühjahr John von Düffels »Der brennende See« kennzeichnete. Wunderbar leichtfüßig und mit großer Erzählfreude erfindet der Österreicher die Geschichte eines gewöhnlichen Mannes, der aufgrund einer Zufallslaune dem damals mächtigsten Mann der Welt ähnelt und zur Irritation seines Agenturchefs irgendwann anfängt, sein Gesicht für das Gute einzusetzen. Zunehmend abgestoßen von der neoliberalen Politik des echten Präsidenten wird Jay immer zum anderen Reagan. Er hat das Herz eben auf dem rechten Fleck. Vielleicht ein bisschen zu sehr übrigens. Denn spätestens, wenn man erfährt, wie Jay immer einst als junger Soldat in Europa von den Nazis verschleppte Kunstwerke gerettet hat, hätte man sich doch ein paar mehr Ecken und Kanten von Bergers Hauptfigur gewünscht.
Reagan hatte dem von ihm öffentlich verteufelten Iran Waffen verkauft, um US-Geiseln freizubekommen. Der Erlös war den Contras zugeschanzt worden, um die sozialistische Regierung Nicaraguas zu stürzen. Nicht getan, nie passiert, hatte der Präsident gesagt. Er hatte gelogen und sich dafür später entschuldigt. Den Kopf hatten andere dafür hinhalten müssen. Jay hatte stundenlang über den nachgedacht, den er spielte, was er dabei tat. Wie viele Menschen hatten seinetwegen Reagan gewählt?
Der Medienrummel ist jedenfalls beachtlich, als Jay immer von seinem Küchen-Oval Office aus seine Videobotschaften aufnimmt. Zum Beispiel zugunsten streikender Fluglotsen, die die Reagan-Administration seinerzeit kaltherzig entlassen hat. Oder für Atomwaffengegner, die die Regierung ins Gefängnis hat werfen lassen und die der andere Reagan nun wieder begnadigt. Und ja, eines Tages entdeckt Jay immer auch den Klimaschutz als Thema. Schließlich werden die Sommer tatsächlich immer heißer und Ronald Reagan unterstützt stur die Kohle- und Ölindustrie. Wie Bergers Protagonist gemeinsam mit einem befreundeten Gorbatschow-Double Ende der 80er beim ersten Klimagipfel in Toronto für Wirbel sorgt, sollte man unbedingt selbst nachlesen. Nur so viel, die beiden treten mit grünen Kappen auf mit der Aufschrift MEGA für ihr Motto »Let's make our Earth great again«. Spätestens da freilich wird man als Leser von der amüsant raffinierten Fiktion unsanft zurück in die deprimierende Gegenwart geworfen. Clemens Berger lässt seinen schelmischen Helden, den menschen- und planetenfreundlichsten Präsidenten aller Zeiten, noch ein ganzes Jahrzehnt länger leben als den echten Jay Cock. Im berührenden Romanschluss im Jahr 2016 erlebt der greise Jay immer so noch die Wahl eines neuen Präsidenten. Der hat im Roman ein Vierteljahrhundert zuvor übrigens einen Gastauftritt. In einer großartigen Szene lässt sich ein gewisser publicity-süchtiger New Yorker Immobilienmogul von einem Gorbatschow-Double zum Narren halten. Im Rückblick muss man sagen, dass heute hätten sich nicht mal die pessimistischsten Forscher vorstellen können.
Sagt Oliver Fohlmann über Clemens Berger, der Präsident, Residenzverlag Salzburg-Wien, 336 Seiten, 24 Euro. Unnötigerweise passt zu diesem Roman eine aktuelle Diskussion aus Frankreich. In seinem neuen Essayband beglückwünscht Michel Houellebecq die US-Amerikaner zu Donald Trump. Einer von etlichen eher rechtskonservativen Äußerungen des Skandalautors, der nun die französische Linke gegen sich aufbringt. Auch weil er sich deutlich gegen die Sterbehilfe ausspricht. Seine Bekenntnisse gegen den Islam und nein, nicht nur den politischen Islam sind bekannt. Ist das problematisch? Es ist auf jeden Fall diskussionswürdig, gerade im Licht der Debatte um Monika Marons Rauswurf aus dem Programm des Fischer Verlags. Wird dieser Tage deutlich, mehr und mehr stehen sich an einigen Orten regelrechte Fronten gegenüber. Dabei sollte die Literatur doch vor allem ein Gespräch ermöglichen, weshalb wir nicht nur Houellebecq und die Causa Maron weiter in der Literaturredaktion des Deutschlandfunk beobachten werden. Mehr in der Hoffnung allerdings, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, weniger im Sinne des Karl Valentin Bonmots. Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weniger konfrontativ weiter mit den Kollegen von Forschung Aktuell, die sich die neuen Wasserspuren auf dem Mond ansehen werden. Dieses Wasser wird nämlich immer mal wieder gefunden. Mehr dazu weiß gleich Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.